just sagt, ich möchte mich mal entfalten, ich möchte mal frei sein. Ich möchte selbstständig sein, ich möchte mich selbst verwirklichen. Und dazu brauche ich natürlich ein paar Mäuse. Deshalb schlage ich dir vor, du zahlst mir jetzt mal das Erbe aus. Erstens steht mir sowieso rechtmäßig zu. Und zweitens ist doch im Prinzip egal, ob ich den Kies nun kriege, wenn du über den Jordan bist oder jetzt gleich. Also sei kein Frosch und reich mal ein paar Päckchen von den großen blauen Scheinen rüber. Jeder andere Vater hätte in diesem Moment entweder einen Tobsuchts- oder einen Schlaganfall gekriegt. Jeder andere hätte dem Herrn Sohn den Briefbeschwerer an den Nischel geschmissen oder den Kerl überhaupt rausgeworfen. Mindestens hätte jeder andere Vater jetzt eine Diskussion angefangen. Und hätte gesagt, aber Junge, warum spielst du verrückt? Was ist denn los? Du musst doch nicht gleich so, solche Konsequenzen ziehen. Ich meine, wenn dir es bei mir nicht gefällt, ich zahle doch meine Reise nach Teneriffa, ist doch kein Problem. Oder so die ironisch drohende Tour. Dass es dann heißt, du selbstständig, nur dass ich nicht lache. Du bist doch noch grün, noch nicht ganz trocken hinter den Ohren, kann ich doch jetzt schon sagen, dass das schief geht. Aber bitte, wenn du unbedingt ohne mich weiterleben willst, bitte, du kannst mein Haus verlassen, aber ich sage dir, wir sind dann getrennte Leute, dann brauchst du dich bei mir nie wieder blicken zu lassen. Oder so die beleidigte Leberwurst. Das heißt, das hat man nun davon. Man schuftet ein Leben lang, man steckt es den Kindern vorne und hinten rein. Man lebt nur für die Kinder und was ist der Dank? Es passt dem Herrn Sohn nicht. Womit habe ich das verdient? Der Vater in unserer Geschichte, der reagiert ganz anders. Wortlos steht der auf, geht zum Kassenschrank, holt die Geldbündel raus, zählt das Erbe ab, blättert die Scheine schweigend auf den Tisch. Der sagt kein einziges Wort. Keine Bitte, keine Frage, kein Vorwurf, keine Drohung, keine Szene, nichts. Der Vater gibt, der gibt nach. Nur so einen Vater möchte ich auch mal haben, wird mancher von euch denken. Kannst du doch, hast du doch. Mit dem Vater, von dem ich euch hier erzähle, das wisst ihr ja von heute Vormittag, ist ja Gott gemeint. Und Gott ist auch dein Vater. Und hast du dir überhaupt schon überlegt, was du von dem alles schon geerbt hast? Der hat dir doch alles gegeben, was du zum Leben brauchst. Dein Leben, deine Gesundheit, deine Kräfte, deine Schönheit, deine Begabung, überhaupt alles. Es ist doch nicht ein einziges Haar auf deiner Rübe, was du selber gemacht hast. Nicht eine einzige Gehirnwindung in deinem Schädel hast du gemacht. Die Frage ist bloß, was machst denn du mit all den Dingen, die Gott dir gegeben hat? Machst du so wie der junge Mann in der Geschichte, der von seinem Vater Geld anfordert und annimmt, als ob das eine Selbstverständlichkeit wäre und sich noch nicht mal dafür bedankt. Der sahnt bloß bei seinem alten Herrn ab, der stopft sich die Geldscheine in die Taschen, brennt sich mit einem neuen 10-Mark-Schein eine Peter-Stuyvesant an und dann dampft er ab in die große weite Welt. Nach seinem Vater sieht er sich nicht ein einziges Mal um. Der hat sich für ihn erledigt. Den hat er im wahrsten Sinn des Wortes hinter sich. So wie viele von euch sagen, Gott, also das habe ich hinter mir. Ich bin erwachsen, ich bin gebildet, ich bin wissenschaftlich ausgebildet, ich bin ein mündiger Mensch. Und diese primitiv kindliche Vorstellung von einem Vatergott, die hat sich für mich schon längst erledigt. Das mag sein, dass du so argumentierst, aber deswegen hast du dich doch noch lange nicht für Gott erledigt. Der liebt dich immer noch. So wie der Vater in unserer Geschichte seinen Sohn immer noch liebt, auch als der dem die kalte Schulter zeigt und ihm den Rücken zudreht, jetzt erst recht. Ich stelle mir vor, wie der Vater in der Haustüre steht und seinem Sohn nachguckt, der davon geht. Vielleicht hat der Vater die Hand so über die Augen, damit die anderen nicht sehen, wie ihm die Tränen runterrollen. Aber er schweigt. Wenn der Vater Gott ist, da entsteht ja die Frage, warum schweigt denn der Vater? Warum macht denn der nicht wenigstens den Versuch, den Jungen zurückzuhalten? Der Vater, also Gott ist doch allwissend, er weiß doch ganz genau, dass der Junge jetzt volles Rohr in sein Unglück rennt. Wie kann Gott das zulassen? Kann er, muss er das nicht verhindern? Gott ist doch allmächtig, warum wendet denn Gott keinen Zwang an? Weil Gott die Freiheit genauso liebt wie du. Weil er dich liebt und weil er möchte, dass du ihn auch liebst. Und Liebe, die lässt sich nun mal nicht erzwingen. Sondern wenn einer nicht mit Gott leben will, dann kann Gott ihn nur laufen lassen. Und deswegen ist Gott nicht so dumm, dir als Diktator zu begegnen. Er kann nur warten, bis du freiwillig zu ihm kommst, ohne jeden Zwang. Zwang entwürdigt den Menschen und Gott respektiert deine Menschenwürde. Indem er dir deine Freiheit lässt, auch dann, wenn du ihm den Rücken drehst und seine Liebe verschmähst. Kannst du dich erinnern, wie das gewesen ist? Oder vielleicht sind manche gerade in dem Zustand jetzt drin, wie das gewesen ist, als du verliebt warst in jemand anders, so richtig hemmungslos in den anderen verknallt und der beachte dich nicht? Es geht vielleicht manchen von euch hier so, da sieht man solche niedlichen Schiffchen über die Wiese laufen und die beachten einen überhaupt nicht. Und du bist hemmungslos verknallt und denkst, gibt's wenigstens einen Blick oder ein Wort und du wirst kalt geschnitten und das schneidet dir das Herz durch. So, da weißt du ungefähr, wie Gott sich fühlt, wenn der dich sieht, wie du ohne ihn durchs Leben gehst. Wie du einfach an ihm vorbeigehst, als ob der für dich gar nicht existent wäre. Es dreht Gott das Herz im Leibe rum, wenn er sieht, wie du ohne ihn lebst. Und da brauchst du doch gar nicht mal irgendwas besonders Schlechtes zu machen. Du kannst ein ganz anständiger Mensch sein. Du brauchst gar keine Reden gegen Gott zu halten oder irgendwas Gottloses zu tun. Es genügt, wenn du ohne Gott lebst. Und da tust du Gott schon weh. Gott ist doch nicht ein Stein oder ein Prinzip. Er ist ein Vater. Er hat ein liebendes Vaterherz. Und wenn ein Mensch sagt, ich brauche Gott nicht, ich will den nicht, der interessiert mich gar nicht, das ist Sünde. Manche Menschen denken, Sünde, das ist, wenn man irgendwo mal in der Kaufhalle ein Stück Seife klaut oder so. Ja, ist auch Sünde. Aber verstehst du, das ist ja Ausdruck einer Haltung. Die Haltung eines Menschen, der sagt, ich brauche Gott nicht, das ist Sünde. Das ist Widerspruch gegen Gott, was Gott am allerwenigsten tut. Und du kannst ein moralisch hochstehender Mensch sein. Du hast vielleicht noch nie das sechste Gebot gebrochen. Du brauchst weder die Ehe brechen, noch das Finanzamt betrügen. Du bist ein moralisch hochstehender Mensch. Aber wenn du sagst, ich brauche Gott nicht, da bist du ein Sünder, nichts anderes als ein Sünder, der Gott wehtut. Ich war mal unterwegs mit einem anderen Sänger. Wir waren irgendwo in Schwerin an der Küste und da musste der eines Tages zu einer angeblich wichtigen Sitzung nach Berlin zurück. So, abends kam er dann endlich an. Als wir im Quartier waren, hat er mir kein Wort von der wichtigen Sitzung erzählt, aber er hat mir gesagt, er ist mal kurz zu Hause vorbeigegangen und er hat eine Auseinandersetzung mit seinem kleinen Jungen gegeben und dem hat er eine geklebt. Als der Jörg mir das im Quartier abends erzählte, da lag sein kleiner Sohn in Berlin längst in seinem Bettchen und schlief. Für den war die Sache längst gegessen. Aber das Herz des Vaters, verstehst du, das war noch nachts um 11 unruhig, weil es Schwierigkeiten und Zoff gegeben hatte mit dem Kind. Das genügt schon, dass du selbstverständlich lebst und dich noch nicht mal bei Gott bedankst für dein Leben und deine Gesundheit. Da tust du ihm schon weh. Undankbarkeit ist eine Sünde. Wann hast du dich das letzte Mal bedankt bei deinem Vater dafür, dass du gesund bist? Die Sünde des jungen Mannes in unserer Geschichte, die beginnt doch nicht erst da, als er anfängt, das Geld zum Fenster rauszuschmeißen, sondern als er das Geld vom Vater verlangt, als ob er ein Recht darauf hätte. Und als ob er damit machen könnte, was er will. Der hat nämlich eins vergessen, alles was er hat, das hat er ja von seinem Vater. Sein Leben, sein Körper, die flotten Klamotten, das kultivierte Essen, alles. Und es handelt sich ja dabei um an sich durchaus gute Dinge. Ich meine, schöne Klamotten, schönes Essen, schöner Körper, ist ja nichts dagegen zu sagen. Aber genau diese an sich guten Dinge, die sind ja das, die ihm nach der Trennung vom Vater zum Verderben werden. Denn er gebraucht sie bloß noch für sich und nicht mehr in der Verantwortung gegenüber dem Vater. Der Geschlechtstrieb zum Beispiel, den Gott in dein junges Leben reingelegt hat, das ist ja an sich etwas Gutes. Aber wenn du deine Sexualität nur dazu gebrauchst, dass du dich bereichern willst und dich nicht an die Gebrauchsanweisung Gottes hältst. Nur da zerstörst du dein eigenes Glück und das Glück anderer. Die Sexualität, das ist eine gute Gabe in deinem Leben, für die du dich bei Gott auch mal bedanken könntest. Aber bei Gott ist das so, für jede Gabe, die der uns gibt, gibt er auch einen Aufgabenbereich. Also zum Beispiel, die Nase ist zum Riechen da und die Füße zum Laufen und nicht umgedreht. Und so ist das auch mit der Sexualität, da hat Gott einen bestimmten Bereich gegeben, wo die hingehört. Und das ist nämlich die Ehe. Und alles, was sich außerhalb der Ehe an Sexualität abspielt, das ist nicht im Sinne des Erfinders. Also ich will es mal mit einem Beispiel klar machen. Du spielst vielleicht gerne Fußball. Du kannst ja natürlich bei euch im Hinterhof mit einer alten Cola-Dose da rumholzen. Das ist ja kein Spiel, das ist eben Geholze. Weil du dauernd denkst, du haust eine Scheibe ein und die Nachbarn regen sich auf oder was. Für ein richtiges Spiel, da gibt es einen Platz. Das ist ein Stadion. Da kannst du auch nicht rumrennen und machen, was du willst. Da herrschen ganz bestimmte Regeln. Aber wenn du dich an die Regeln hältst, da kann das Spiel dort laufen. Da macht's Spaß. Und so ist das mit der Sexualität genauso. Klar kannst du Sex machen auf dem Heimweg vom Kino, im Gebüsch auf die Schnelle. Das ist doch eine Maikäferhaltung. Das hat doch nichts mit dem zu tun, was Gott sich für dich ausgedacht hat. Ein bisschen Angst beim Geschlechtsverkehr nimmt dir ja schon den Spaß an der ganzen Freude. Dass du Angst hast, erwischt zu werden oder dass ein Kind abkriegt oder so. Ich will mal sagen, wenn Gott so genial gewesen ist, so was Herrliches zu erfinden wie den Sex, da kann man doch annehmen, dass die Gebrauchsanweisung von ihm genauso genial ist. Ich meine, davon gehen wir doch sonst auch aus. Ich meine, wenn du dir eine Waschmaschine kaufst, guckst du ja normalerweise vorher auch dann in die Gebrauchsanweisung, bevor das Ding losgeht. Du musst es ja nicht machen. Ich meine, du kannst deinen neuen Mohair-Pullover, den du dir für 278 Mark im Shop irgendwo gekauft hast, kannst ja bei 90 Grad reinschmeißen. Das Ergebnis ist dann etwa so. Kannst du gerade deinem Tamagotchi noch eine Nachtmütze draus nehmen. Naja, wenn du aber an deinem Pullover noch länger Freude haben willst, da guckst du vorher in die Gebrauchsanweisung und wäschst den so, wie der Erfinder der Waschmaschine dir das vorschlägt. Und dann haut das hin. Und so machen wir es doch mit allen anderen Sachen genauso. Wenn du dir ein paar Schlittschuhe kaufst im Frühling, na, wenn da drin steht in der Gebrauchsanweisung, du sollst bis zum Winter warten, bis das Eis fest geworden ist, da kommt bitte nicht an und sagt, das ist ja grausam, das ist ja eine Vergewaltigung meiner Eislaufgefühle. Jetzt muss ich mich bis zum Winter hier beherrschen lernen. Ja, du Döskopf, im Frühling hat das doch keinen Sinn, auf dem Eis rumzufahren. Weil du da einbrichst und mit ein paar Frühlingsgefühlen mit jemandem ins Bett gehen, da brichst du ein, das wird nichts. Warte doch, bis die Beziehung zwischen dir und deinem Partner tragfähig fest geworden ist. Zum Beispiel dadurch, dass Gott seinen Segen euch gegeben hat. So, und dann geht's los. Da hat Gott die Ehe geschaffen. Und da gehört das rein. Der Körper, den Gott dir gegeben hat, der ist ja an sich was Schönes. Wenn du denkst, du kannst mit deinem Körper machen, was du willst, bist du aber schwer im Irrtum. Ich kann das schon gar nicht sehen. Im Fernsehen hier die Frauen immer hören, mein Bauch gehört mir, mit solchen Brettern da, mit denen die rumlaufen. Wer sagt, mein Bauch gehört mir? In der Bibel steht das genaue Gegenteil. Da steht drin, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist und ihr gehört nicht euch selbst. Bildet ihr nicht ein, dass du über das Kind, was vielleicht in deinem Leibe ist, selber entscheiden könntest. Das ist nicht wahr. Dein Leib ist weiter gar nichts als 9 Monate eine Hülle und Behausung für das Kind, was in dir wächst. Aber dieses Kind, das ist ein Geschöpf, das ist ein einzigartiger Gedanke Gottes, für den du nur eine Beherbergung bist. Und du hast nicht das Recht, damit umzugehen, wie du willst. Die Begabung, die Gott dir gegeben hat, das ist ja an sich etwas Gutes. Du kannst vielleicht gut Gitarre spielen. Nur wenn du diese Gabe bloß dazu benutzt, um dir Namen und Geld zu machen, dann wirst du am Schluss ein alter Angeber. Das Geld, was du hast, das ist ja an sich etwas Gutes. Wenn du es nur gebrauchst, um dir selber ein schönes Leben zu machen, wirst du am Ende ein geiziger Hund. Das Haus, was du dir baust, das ist ja an sich etwas Gutes. Wenn du dein Haus nicht öffnest für die Gemeinde, für Freunde, für andere Menschen, da wirst du mit deiner alten, in deiner Pranzbude verschimmeln. Die Schönheit, die Gott dir gegeben hat, das ist ja an sich etwas Gutes. Aber wenn du sie bloß dazu gebrauchst, möglichst viele Männer zu verführen, da verführt dich ja deine Schönheit zum Größenwahn und deine Selbstbewunderung zum Selbstbetrug. Und was machst du, wenn deine Schönheit verblüht und du alt wirst? Ja, du siehst ja alt aus. Wenn die Frauen verblühen, verduften die Männer. Und da hat es dann keinen Sinn mehr, in den Schönheitssalon zu gehen. Treffen sich zwei Frauen auf der Straße, sagt die eine, hallo, hallo, wie geht's denn? Sagt die, ach, mir geht's gut, ich komme gerade aus dem Schönheitssalon. Da sagt die andere, na und? Und warum bist du nicht dran gekommen? Ein Mädchen, das an jedem Finger 10 Kerle hat, hat meistens am Schluss keinen, der um ihre Hand anhält. Und so ging es dem jungen Mann aus unserer Geschichte. Am Schluss hat er keinen einzigen, nachdem er alles genossen und ausgekostet hat. Am Schluss hat er keinen einzigen, der zu ihm hält. Nachdem er sich nur in der Gesellschaft von lockeren Vögeln und leichten Betthasen rumgetrieben hat und alles versoffen hat und vertan, da befindet er sich zuletzt nur noch in der Gesellschaft von Schweinen. Die Trennung vom Vater hat ihm kein Glück gebracht. Und diese bittere Erfahrung, die hätte er sicher ersparen können, wenn er zu Hause geblieben wäre. Zu mir hat mal einer gesagt, das war doch eigentlich ganz richtig, dass der von zu Hause abgehauen ist. Man muss doch schließlich auch seine Erfahrungen im Leben machen. Und um mitreden zu können, muss man doch auch alles mitgemacht haben. Was heißt hier, man muss alles mitgemacht haben? Musst du erst einen Krieg mitgemacht haben, um rauszukriegen, dass das Schlimmste ist, was es gibt auf dieser Welt? Hat irgendeiner von euch schon mal eine Flasche Rizinusöl ausgesoffen, bloß um hinterher persönlich bestätigen zu können, dass man da ein flottes Auto kriegt? Das ist doch Blödsinn. Mich hat mal ein junger Mann besucht, der war auch von zu Hause abgehauen und der hat nun alles mitgenommen, was der Westen so zu bieten hatte. Und der stand auch auf diesem Standpunkt, man muss Lebenserfahrung sammeln. Und da hat er mir stolz erzählt, was er alles mitgemacht hat. Auch im Bordell, hat er gesagt, bin ich gewesen. Was der so vornehm als Lebenserfahrung sammeln bezeichnet hat, das bezeichnet die Bibel ganz schlicht und einfach als Sünde. Als der junge Mann in unserer Geschichte sein Geld in Kneipen und Bordells vertan hat und schließlich als Schweinehirt gelandet ist, da sagt er nicht so, jetzt habe ich alles mitgemacht, was man im Leben erfahren kann. Jetzt bin ich ein erfahrener, gereifter, kluger Mensch geworden. Sondern er sagt, ein Idiot bin ich gewesen, dass ich von zu Hause weggegangen bin. Ein Sünder bin ich, blöd bin ich, dass ich mein Leben kaputt gemacht habe. Und er kommt zu seinem Vater zurück, nicht mit den stolzen Worten, und sagt, sieh mal an, Vater, jetzt hast du einen welterfahrenen, klugen Sohn. Und ich habe ohne dich Lebenserfahrung gesammelt. Sondern er sagt, Vater, ich habe gegen dich gesündigt. Und ich bin es ja gar nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Und nun stellt euch mal diesen jungen Mann vor, wie der wieder nach Hause kam, auf den Hof seines Vaters. Zerlumpt und zerludert. Ausgepumpt, ein menschliches Wrack. Das Gesicht von Gier und Sorgen zerfurcht. Der ganze Kerl stinkend und verdreckt, einfach nicht wiederzuerkennen. So kommt er in sein Heimatdorf. Und keiner sieht diesen Landstreicher an, dass er der Sohn des reichen Vaters ist. So sehr hat die Sünde ihn entstellt. Sag mal, sieht man dir eigentlich noch an, dass du ein Kind Gottes bist? Du bist doch geschaffen als Gottes Ebenbild. Das heißt, du sollst so sein wie ein Spiegel, der die Eigenschaften Gottes in die Welt widerspiegelt. Also Güte, Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit, Treue, Reinheit, Freundlichkeit. Sind das die Kennzeichen deines Lebens? Sind das die Signale, die von dir ausgehen? Oder bist du gekennzeichnet durch Unehrlichkeit und Egoismus und Sturheit und Streitsucht? Vielleicht ist es bei dir noch schlimmer. Vielleicht sagen die Leute von dir, der ist ein widerlicher Kerl, die ist ein Flitschen, der ist ein Säufer, das ist ein unzuverlässiger Kollege, ein Rumtreiber. Vielleicht sagen deine eigenen Eltern von dir, dass du ein Versager und eine Schande für die Familie bist. Und selbst wenn sie damit recht haben, ich sage dir, Gott sieht in dir sein Kind. Hinter dem von der Sünde gekennzeichneten Gesicht von manchen Mädchen, die ihr schon durch viele Hände gegangen seid, da sieht doch Gott, dass ihr mal rein wart und dass ihr euch nach Reinheit sehnt. Und hinter der lässigen Haltung von manchen von euch Jungs, die ihr hier reingeschwankt kommt wie Bud Spencer und so tut, als ob euch nichts umhauen könnte, da sieht doch Gott, dass ihr ein Herz habt, das sich nach Liebe sehnt und das verwundbar ist. Und hinter dem Gesicht von manchen Alten, die das Leben mit seinen Schwierigkeiten hart gemacht hat, da sieht doch Gott, dass ihr euch nach Geborgenheit sehnt. Leute, ihr braucht doch vor Gott kein Theater zu machen. Zu Gott könnt ihr so kommen, wie ihr seid. Mit eurer Schuld. Und Gott wird euch nicht rausfeuern. Als der junge Mann auf den Hof des Vaters geschlichen kommt, da erkennt ihn keiner. Aber der Vater erkennt ihn schon von Ferne. Hinter dem ausgebrannten Gesicht dieses Bettlers, da entdeckt der Vater das Gesicht seines geliebten Sohnes. Und jetzt stellt sich der Vater nicht händereibend an die Türe und sagt, so, jetzt kommt er an, der Lumpenmund, aber jetzt werde ich dem mal eine Strafpredigt halten. Der stellt auch kein peinliches Verhör mit dem an und sagt, wo warst du so lange? Wo kommst du her? Wie siehst du aus? Wie riechst denn du? Wo ist denn das ganze Geld und so? Kein Wort. Der Vater unterzieht ihn keiner Gehirnwische. Der lässt keine höhnischen Bemerkungen ab. Keine Frage, keine Nervereien. Keine Szene, kein Wort. Der Vater schweigt. Und das ist das, was mich an der Geschichte vom verliebten Vater, über die ich jetzt schon zweimal hier predige, das ist das, was mich an dieser Geschichte am allermeisten beeindruckt. In der ganzen langen Geschichte spricht der Vater kein einziges Wort. Und erst jetzt, ganz am Schluss, nachdem er dem Sohn entgegengelaufen ist und nachdem er die Arme geöffnet hat, da öffnet der Vater zum ersten Mal den Mund und sagt, dieser junge Mann hier, das ist mein Sohn. Der war verloren, der ist wiedergefunden, der war tot, jetzt lebt er wieder. Und dann heißt es, Junge, komm rein, wir feiern. Siehst du, das ist Vergebung. So ist Gott. Der nölt nicht. Der meckert nicht. Der lappt dich nicht voll, wenn du mit deiner Schuld vor ihn hintrittst. Der haut dich nicht in die Pfanne, wenn du zugibst, was du falsch gemacht hast. Der wartet ja nur auf dich, dass du endlich kommst und das auspackst und sagst und eingestehst, was du falsch gemacht hast. Der wartet auf dich, um dir eine neue Chance zu geben, ein neues Leben zu geben, deine Sünde zu vergeben. Geh du mal irgendwo anders hin. Wir haben ja vorhin so ein Beispiel gehört, wie schwierig das den Menschen auch fällt. Geh mal irgendwo hin und bekenne, was du falsch gemacht hast. Das geht ja schon bei einer Delle im Kochtopf los, dass es schwierig ist. Und es gibt ja noch schwierigere Probleme. Und du weißt genau, was in den meisten Fällen passiert, dass du eben bestraft wirst. Das ist bei Gott nicht so. Der ekelt sich nicht vor dir. Und der verspottet dich nicht. Und der macht dich nicht fertig. Der macht dich neu. Der macht aus dir einen neuen Menschen, wenn du deine Schuld eingestehst. Ich bitte euch, anstelle von Christus, der damals mit ausgebreiteten Armen am Kreuz hing, ich bitte euch, lasst euch versöhnen mit Gott. So sehr, sagt die Bibel, so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass der seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an den glauben, nicht verloren gehen, sondern das Leben haben. Hast du dir schon mal klar gemacht? Wir haben ja gestern Abend so einen kleinen Eindruck gekriegt, wie das war mit dem Kreuz, was das bedeutet, dass Gott seinen Sohn gegeben hat. Von früh um 9 bis nachmittag um 3 bei so einer Hitze an einem Holz dran zu hängen, wo die Fliegen einem im Gesicht rumkrabbeln und die Wunden schmerzen und die Leute ihre Witze machen. So hat Jesus da gehangen, Stunde um Stunde, bis der letzte Blutstropfen aus ihm gewichen war. Vor ein paar Jahren, da gab es dieses Musical Jesus Christ Superstar. Und der damals die Hauptrolle gespielt hat, der Rainer Schöne, der hat mit mir manchmal über die Rolle gesprochen. Der sagt, was denkst du, was das schon für eine körperliche Anstrengung ist, wenn du 10 Minuten lang auf der Bühne so dastehen musst. Ja, der Rainer Schöne, der hat ja hinterher die Arme wieder runterklappen können. Der ist in die Garderobe gegangen, da hat er sich geduscht, 2 Bier getrunken und hat es noch bezahlt gekriegt. Das war ja bei Jesus nicht so. Dem haben sie kein Bier gegeben, dem haben sie Essig gegeben. Mit dem haben sie nichts bezahlt. Das war live, was Jesus gemacht hat. Nee, der hat dort bezahlt. Der hat dort mit seinem Blut bezahlt für deine Schuld. Kennst du einen, der das für dich gemacht hat? Kennst du einen, der sein Leben für dich eingesetzt hat? Welchen Beweis von der Liebe Gottes erwartest du denn noch? Mehr als dass Gott seinen Sohn an deiner Stelle opfert. Also mehr an Liebe kann man doch gar nicht geben. Das hat er gemacht, damit du deine Sünde und Schuld loswerden kannst. Wie viel Schutt und wie viel Sünde hat sich auf dem Bauplatz deines jungen Lebens bis heute angesammelt? Gottes Vergebung, das ist wie so eine Planierraupe, die das alles beiseite schiebt. Amen.